Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Banner Mikrofon herzlich willkommen. Was tun, wenn man auf sein Erspartes keine Zinsen mehr bekommt, sondern stattdessen eine Rechnung über ein sogenanntes Verwahrentgelt? Vermögende Kunden und Unternehmen kennen das. Nun sollen auch Kleinsparer zur Kasse gebeten werden bei einer Volksbank in Bayern, wenn sie dort ein Tagesgeldkonto eröffnen wollen. Werden Strafzinsen nun also salonfähig und was darf eine Bank überhaupt? Dazu gleich mehr von Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Außerdem im Programm von Musterschülern und Sorgenkindern. Sie haben es in den Nachrichten gehört, wie die EU-Kommission die Haushaltspläne der Euro-Länder beurteilt und umstrittener Alleingang Tschechien will eine Digitalsteuer einführen. Zunächst aber zum Tarifkonflikt bei der Lufthansa, bei dem noch kein Ende in Sicht ist, nachdem das Lufthansa-Management gestern Abend seine Zustimmung zu dem bereits vereinbarten Schlichtungsverfahren verweigert hat. Heute nun hat die Gewerkschaft UFO bekannt gegeben, wie sie damit umgeht, über eine neue Streikdrohung und ein Ultimatum, berichtet Mischa Erhardt.
Augenscheinlich ist das Verhältnis zwischen Lufthansa und der Kabinengewerkschaft UFO nach wie vor angespannt. Nach einer Einigung in der vergangenen Woche dachte man, dass beide Seiten auf sicherem Weg in die Schlichtung wären.
Aber die Verhandlungen waren noch nicht fertig und die Tinte noch nicht trocken, als wir schon feststellen mussten, dass es aus dem Konzern heraus Störfeuer für diesen Prozess gibt. Wir haben auf einer gemeinsamen Pressekonferenz letzte Woche die Ergebnisse vorgestellt, hatten da auch das gemeinsame Versprechen abgegeben, dass das für die Kunden dieses Konzerns jetzt etwas ruhiger werden sollte, gerade auch zur Weihnachtszeit, und müssen jetzt leider feststellen, dass Herr Spohr mit der gestern über die Öffentlichkeit nachgeschobenen Forderung dieses gemeinsame Interesse scheinbar aufkündigen möchte.
Sagt die Vorsitzende der Kabinengewerkschaft UFO, Silvia de la Cruz. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte die Gewerkschaft gestern zu einem verbindlichen Streikverzicht bei den Lufthansa-Töchtern aufgefordert, solange die Schlichtung dauere. Allerdings betrifft die in der letzten Woche gefundene Einigung eigentlich nur die Kernmarke Lufthansa. Die Gewerkschaft willigte gestern schriftlich ein, zunächst bei den Töchtern auf die Ankündigung von Streiks zu verzichten, um eine Schlichtung zu ermöglichen. Dieses zunächst ist der Stein des Anstoßes. Die Lufthansa erwartet von der Gewerkschaft ein absolutes Bekenntnis zur Friedenspflicht in allen Konzerngesellschaften. Die Gewerkschaft meint dagegen, dass sie dem gar nicht zustimmen dürfe, weil es dazu eine gegenseitige Vereinbarung brauche. Daniel Flohr, Vizevorsitzender von UFO.
Das ist der dritte, vierte, fünfte Versuch gewesen, um uns dazu zu bringen, die Schlichtung platzen zu lassen. Nach dem Motto, die UFO hat jetzt hier irgendwie was nicht gemacht, was doch selbstverständlich ist, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die UFO irgendwas zurückgezogen hat. Das ist eine mutwillige Zerstörung des vereinbarten Prozesses und eine Düpierung derer, auch auf Lufthansa-Seite, die diesen Prozess mit uns vereinbart haben.
Vereinbart hatte den Kompromiss zwischen dem Konzern und der Gewerkschaft maßgeblich Personalchefin Bettina Volkens. Jedenfalls gibt sich die Gewerkschaft weiter gesprächs- und verhandlungsbereit, hat der Lufthansa aber auch eine Frist bis kommenden Donnerstag gesetzt. Sollte man bis dahin nicht wieder an den Gesprächstisch zurückgefunden haben, würde die Gewerkschaft Streiks ankündigen, im Notfall auch zur Weihnachtszeit.
Wenn diese 7 Tage ergebnislos verstreichen oder der Konzern mit weiteren Provokationen oder mit dem Schaffen von Fakten das untergräbt, dann sehen wir uns vorher hier. Wir hoffen sehr und appellieren an die Lufthansa, aber eben auch an die Gäste, an die Öffentlichkeit und an die Politik, sich diese Situation sehr genau anzuschauen,
sagt UFO-Sprecher Nikolai Baublies. Die Gewerkschaft hat sich heute explizit mit einem Appell an die Politik gewendet, weil beide Seiten von sich aus offenbar nicht aus der Eskalationsspirale herauskämen. Bei der Lufthansa begrüßt man die grundsätzliche Gesprächsbereitschaft der Gewerkschaft. Nun habe man 7 Tage Zeit, wieder in einen Lösungsmodus zu kommen, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Es gelte nun, diese Zeit auch zu nutzen.
UFO droht erneut mit Streiks, Mischa Erhardt berichtete. Und Themawechsel. Höchstens 3% Neuverschuldung und eine Gesamtverschuldung von 60% des Bruttoinlandsprodukts. Diese Vorgaben macht der Europäische Stabilitätspakt, der dafür zu sorgen hat, dass die Europäische Währungsunion nicht in eine Schieflage gerät. So geschehen bereits nach der Finanzkrise 2010, als die Verschuldung in der Eurozone, vor allem in Griechenland, auf einen gefährlichen Rekordstand stieg. Heute ist das anders. Heute bekam Griechenland sogar ein Lob von der EU-Kommission, die sich die Haushaltspläne der Euro-Länder genauer angeschaut hatte. Was die Schuldenstände angeht, hat sich die Lage entspannt. Dennoch bleibt die EU-Kommission wachsam. Peter Kapern mit den Details.
Trotz der Abkühlung der Weltkonjunktur stehen die Euro-Länder, was ihre Haushalte angeht, so gut da wie nie zuvor, worauf Haushaltskommissar Pierre Moscovici in seiner mutmaßlich letzten Pressekonferenz hinwies.
Il n'y a plus aucun membre de la zone euro qui est en position de déficit excessif pour la première fois depuis 2002 et le lancement de l'euro.
Kein einziges Euroland befinde sich in einem Verfahren wegen eines übermäßigen Defizits. Und das zum ersten Mal seit 2002, zum ersten Mal seit der Einführung des Euros überhaupt, so der französische EU-Kommissar. Neben ihm stand Währungskommissar Valdis Dombrovskis und goss Wasser in Moscovicis Wein.
Now not so good news. First we see weakening of the European and world economies.
Nun zu den nicht so guten Nachrichten. Erstens schwächelt die europäische und die Weltwirtschaft, so Dombrovskis.
Second, the overall positive fiscal assessment masks important differences across member states.
Und zweitens entwickelten sich die alles in allem guten Staatsfinanzen der EU-Mitgliedstaaten genau deshalb auseinander. 9 Euro-Länder haben die Prüfung ihrer Haushaltsplanungen ohne Einschränkungen bestanden. Darunter Deutschland und, wer hätte das gedacht, Griechenland. 6 Euro-Länder laufen Risiko, dass ihre Budgets im kommenden Jahr gegen die Regeln zum Defizitabbau des Stabilitäts- und Wachstumspakts verstoßen. Und weitere 4 Länder werden auch gegen die Verpflichtung zum Abbau der Gesamtverschuldung verstoßen, nämlich Frankreich, Spanien, Italien und Belgien. Valdis Dombrovskis. Diese 4 Länder haben die guten Zeiten nicht genutzt, um ihre öffentlichen Finanzen in Ordnung zu bringen. Für 2020 planen sie entweder keine Einsparungen oder sogar wachsende Ausgaben. In Frankreich wird das Defizit im kommenden Jahr sogar über die 3%-Marke klettern. Das sei allerdings ein einmaliger Effekt, so die Kommission, die sich gegenüber den 4 Sorgenkindern überhaupt sehr nachsichtig zeigt, weil sie deren Abweichungen vom Stabilitäts- und Wachstumspakt als nicht sehr gravierend einschätzt. Sie müssen nicht etwa, wie Italien im vergangenen Jahr noch, einen neuen Haushaltsentwurf vorlegen, sondern nur einige Anpassungen im Haushaltsvollzug des nächsten Jahres vornehmen. Eingeschränkt wohlwollend blickt die EU-Kommission auch auf die Euro-Länder am anderen Ende der Skala, also auf jene Länder, die Haushaltsüberschüsse erwirtschaften. Mit Genugtuung habe die Kommission zur Kenntnis genommen, dass die Niederlande und Deutschland mehr investieren wollen als in den letzten Jahren, so Pierre Moscovici. Aber wir stellen auch fest, dass die Haushaltssituation dort so gut ist, dass die Länder noch mehr tun könnten. Deshalb laden wir sie noch einmal ein, noch mehr zu investieren, um das Wachstum zu stützen. Dass der Appell in Berlin und Den Haag gehört wird, ist eher unwahrscheinlich.
Aus Brüssel Peter Kapern. Aus Sicht der Europäischen Zentralbank bleibt die Finanzlage in Europa weiter angespannt, ist im aktuellen Finanzstabilitätsbericht nachzulesen. Und zwar wegen einer erhöhten Risikobereitschaft der Anleger aufgrund der niedrigen Zinsen. Das viele billige Geld der EZB ist also Segen und Fluch zugleich. Diese Erkenntnis scheint sich nun auch in der Notenbank langsam durchzusetzen. Banken versuchen niedrig und auch Negativzinsen vermehrt an ihre Kunden weiterzugeben. Die Commerzbank bittet Firmenkunden nun verstärkt zur Kasse und nicht nur für große Guthaben, sondern auch schon ab dem ersten Euro. Und auch eine Volksbank in Bayern, die sorgt in dieser Woche für Aufsehen. Die Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck verlangt für Neukunden, die ein Tagesgeldkonto bei ihr eröffnen, inzwischen Gebühren in Höhe von 0,5%, auch ab dem ersten Euro. Vor der Sendung habe ich mit Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg darüber gesprochen und ihn zunächst gefragt, darf die Bank das überhaupt?
Das kommt jetzt tatsächlich darauf an, was sie da in den Verträgen genau vereinbart. Denn der Grundsatz ist schon der, individuell dürfen die Banken mit ihren Kunden schon auch Verwahrentgelte vereinbaren. Also beide Parteien können sich an den Tisch setzen und sagen, hier, das Geld nehmen wir an, aber nur, wenn die Bank dafür beispielsweise 0,5% pro Jahr an Verwahrgeld vereinnahmen darf. Auf so einen Vertrag können sich beide Parteien einlassen. Das ist Privatautonomie, Vertragsfreiheit. Problematisch wird es immer dann, wenn auch für bestehende Verträge solche Entgelte eingeführt werden.
Das heißt, dann dürfte die Bank das nicht. Also Sie hatten ja schon mal eine Klage gegen die Volksbank Reutlingen durchgeführt in dieser Sache.
Genau, wir hatten schon mehrere Verfahren geführt. Auch unsere Kollegen aus Sachsen haben schon Institut verklagt. Also der aktuelle Stand ist eben der, individuell dürfen zwei Vertragsparteien durchaus Verwahrentgelte vereinbaren. Das ist Punkt 1. Punkt 2, man darf aus bestehenden Geldanlageverträgen, bei der die Bank auch dem Kunden versprochen hat, Zinsen zu zahlen, nicht über eine allgemeine Geschäftsbedingung, über den Preisaushang von heute auf morgen einen Verwahrvertrag machen, für den der Kunde zu zahlen hat. Das geht nicht so einfach. Und der dritte Punkt ist der, bei Girokonten gibt es auch nur enge Vorgaben, nämlich wenn der Kunde schon einen Preis zahlt für die Führung des Girokontos, etwa 8 Euro im Monat, und zusätzlich möchte die Bank auch noch ein Verwahrentgelt, dann ist das unseres Erachtens auch unzulässig, weil ein Girokonto ist natürlich ein Verwahrvertrag. Auch bei einem Girokonto darf der Kunde davon ausgehen, dass das Geld, was er dort anlegt, von der Bank so lange verwahrt wird. Und da zahlt er ja schon 8 Euro im Monat davor. Und da kann er nicht dann zusätzlich noch verpflichtet werden, weitere Entgelte zu bezahlen.
Wenn wir uns jetzt mal den aktuellen Fall der Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck etwas genauer anschauen. Diese Bank argumentiert ja so, dass sie ihre Bestandskunden schonen möchte, also sich ihren Bestandskunden verpflichtet fühlt. Diese Ankündigung zielt ja jetzt eher auf die Neukunden ab. Also die sollen in Zukunft ab dem ersten Euro 0,5% Gebühren bezahlen. Kann diese Strategie nicht auch nach hinten losgehen?
Also grundsätzlich können Strategien zur Einführung von Verwahrentgelten auch nach hinten losgehen, aber wenn man das begrenzt auf Neukunden, ist das natürlich relativ beschaulich. Also man hat jetzt nicht das Risiko, dass die Bestandskunden massenhaft ihr Geld abziehen, was für die Bank natürlich ein riesiges Problem wäre, ne? Sie würde dann immer einen Bankrun riskieren. Ein Bankrun ist im Grunde das Problem, wenn ganz viele Kunden ihr Geld abheben bei der Bank und die Bank so viel gar nicht kurzfristig auszahlen kann, dann hat die Bank das Problem, dass sie möglicherweise in die Insolvenz rutscht. Das ist das Risiko Bankrun. So ein Risiko hat man bei Bestandskunden, wenn man die natürlich vergrault. Während wenn man eben Neukunden, das auf Neukunden beschränkt, hat man dieses Risiko nicht. Und deshalb sind die Banken natürlich auch sehr, sehr vorsichtig bei der Einführung solcher Entgelte. Das geht in der Regel nur bei sehr vermögenden Kunden oder nur bei Neukunden. Aber man will natürlich die Bestandskunden eher nicht vergraulen, weil die natürlich ihre Macht auch nutzen können. Alle Konten kündigen, zu einer anderen Bank gehen. Und dann hat die Bank natürlich ein viel größeres Problem, als wenn sie nur in Anführungszeichen den Negativzins an die EZB zahlen müsste.
Dennoch gibt es ja schon viele Banken, die tatsächlich diesen Negativzins auch weitergeben an ihre Kunden. Also laut Bundesbank meldeten für den September 23% der Banken einen negativen Durchschnittszinssatz. Werden Strafzinsen nicht doch langsam auch salonfähig? Wie schätzen Sie das ein?
Das bleibt jetzt abzuwarten. Zum einen ist es so, bei Geschäftskunden ist es tatsächlich schon üblich. Bei Verbrauchern ist es so, dass vor allem die sehr vermögenden Kunden individuell angesprochen wurden von den Banken. Und die können so einer Vereinbarung zustimmen, müssen aber auch nicht zustimmen. Das ist natürlich Vertragsfreiheit. Aber wir sehen nicht, dass der Kleinsparer bislang in der Masse tatsächlich Verwahrentgelte bezahlt. Das ist bis heute auch immer noch nicht der Fall. Die Beträge werden herabgesetzt teilweise, aber wer hat schon mehr als 20.000 Euro auf einem Girokonto?
Dennoch gibt es ja Kunden, die davon betroffen sind. Wie merkt man das überhaupt, wenn die eigene Bank ein solches Verwahrentgelt einführt?
Wir haben tatsächlich bislang fast keine Beschwerden zum Thema Verwahrentgelt und Negativzinsen. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass der Verbraucher in der Breite, in der Masse diese Entgelte überhaupt nicht bezahlen muss, sondern dass das eher ein Problem ist, was die Vermögenden und die Gewerbetreibenden betrifft. Wenn jetzt Verbraucher von der Bank ein Schreiben kriegen und die Bank darüber informiert, du musst jetzt ein Entgelt bezahlen, dann ist unser Tipp für Verbraucher, das einmal kritisch durchlesen und dann einfach prüfen, zur Not die Verbraucherzentrale einschalten. Wir haben ja schon gegen Institute geklagt. Ich fürchte, dass wir auch noch ein paar weitere Verfahren führen werden müssen. Bei einem Girokonto sehen wir das, wie gesagt, sehr kritisch. Wenn der Verbraucher zusätzlich zum Preis für ein Girokonto auch ein Verwahrentgelt bezahlen muss, dann würden wir das auch rechtlich noch mal klären lassen, zur Not auch bis zum BGH. Ein anderes Thema ist natürlich die Werbung der Banken. Also wenn jetzt hier eine Bank wie in Fürstenfeldbruck gleichzeitig im Internet wirbt damit für ihr Festgeldkonto, wo draufsteht, je länger sie ihr Geld parken, desto mehr haben sie davon und je größer die Summe, desto höher der Ertrag, so steht es aktuell noch im Internet. Und dann steht aber Sternchen unten drunter, dass dann Verwahrentgelt fällig wird. Das passt natürlich nicht zusammen. Also die Werbung darf natürlich nicht irreführend sein.
Das heißt, dagegen könnten Sie auch klagen?
Dagegen könnten Mitbewerber vorgehen, aber auch Verbraucherverbände, ja.
sagt Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg zum Angebot der Volksbank Fürstenfeldbruck, die von Neukunden Strafzinsen verlangt. Steigende Temperaturen, Dürren, Überschwemmungen, der Klimawandel kostet auch Wirtschaftsleistung. Bis Mitte des Jahrhunderts knapp 8 Billionen Dollar weltweit, laut einer Analyse des britischen Marktforschungsunternehmens Economist Intelligence Unit. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat sich die Staatengemeinschaft ja Ziele beim CO2-Ausstoß gesetzt im Pariser Klimaabkommen. Umso erstaunlicher, dass immer noch viele Staaten auf fossile Energie setzen. Wie stark Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen beim Klimaschutz, haben kurz vor dem Klimagipfel mehrere Forschungsinstitute gemeinsam untersucht. Georg Ehring mit den Details.
Allen Klimaverträgen zum Trotz setzen viele Staaten weiter auf Kohle, Öl und Gas. Zusammen mit dem UN-Umweltprogramm haben das Stockholm Environment Institute und andere Forschergruppen ermittelt, wie viele Bergwerke geplant und in Betrieb sind und wie viele Öl- und Gasquellen angezapft werden bzw. noch erschlossen werden sollen. Das Ergebnis schildert Cleo Verkeul vom Stockholm Environment Institute so.
Der Bericht zeigt, dass die Welt dabei ist, weit mehr fossile Brennstoffe, also Kohle, Öl und Gas, zu produzieren, als mit den in Paris vor einigen Jahren vereinbarten Klimazielen vereinbar wäre, also mit dem Plan, die Erwärmung unter 2 Grad oder sogar unter 1,5 Grad zu halten.
Wenn die Investitionen in fossile Energiequellen tatsächlich wie geplant umgesetzt werden, würde dies bis zum Jahr 2030 in CO2-Emissionen münden, die um 50% über den zum 2-Grad-Ziel passenden Mengen lägen. Für höchstens 1,5 Grad Erwärmung werde sogar 120% zu viel produziert. Gerade die großen CO2-Emittenten setzen weiter auf fossile Energiequellen. China gehört dazu, aber auch Russland, Indien, Australien und Indonesien. In den USA geht zwar die Kohlenutzung zurück, dafür wird mehr Gas gefördert, was ebenfalls das Klima belastet. Bessere Noten bekommt Deutschland, das zwar nach wie vor mehr Braunkohle produziert als jedes andere Land, doch es hat den Steinkohleausstieg geschafft und immerhin einen Ausstiegsplan für die Braunkohle, auch wenn der heimischen Umweltschützern längst nicht weit genug geht. Länder, die auch heute noch in Kohle, Öl und Gas investieren, legen sich nach Ansicht von Christoph Balz von der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch nicht nur auf einen höchst klimaschädlichen Entwicklungsweg fest, sie riskieren auch, dass veränderte Marktverhältnisse diesen Investitionen keine lange Lebensdauer ermöglichen.
Wobei wir dann mit rechnen müssen, dass vieles davon als Stranded Assets landen und von dem her für die Volkswirtschaft auch noch negative Konsequenzen zusätzlich haben werden. Von dem her ist das natürlich eine sehr negative Nachricht.
Der Production Gap Report bringt auch Empfehlungen für Länder, die noch stark von Kohle, Öl und Gas abhängig sind. Cleo Verkeul vom Stockholm Environment Institute.
Wir empfehlen, die Subventionen für fossile Energiequellen abzuschaffen. Dafür werden noch immer zwischen 24 und 70 Milliarden Dollar jedes Jahr ausgegeben. Es ist wichtig, damit anzufangen. Die Staaten könnten auch die Lizenzen für Bohrungen und Bergwerke begrenzen. Länder wie Frankreich, Neuseeland und Spanien haben damit schon begonnen.
Wichtig sei auch, die Menschen in den Regionen einzubeziehen, in denen durch Bergwerksschließungen Arbeitsplätze verloren gehen. Der Bericht nennt den deutschen Kohleausstiegsplan in dieser Beziehung als Beispiel, wie man es machen kann.
Soweit Georg Ehring. Die Digitalsteuer ist auf EU-Ebene bereits im März gescheitert. Paris jedoch preschte dennoch voran und führte eine Steuer ein, die vor allem auf große amerikanische Internetunternehmen abzielt. Inzwischen gibt es nun mehrere solcher nationaler Alleingänge, trotz der Drohungen aus dem Weißen Haus. Italien will Anfang 2020 eine Digitalsteuer einführen und auch Tschechien hat eine solche nun beschlossen. Wobei die, wie Peter Lange berichtet, nicht allen geheuer ist.
Folgt man der Erklärung von Finanzministerin Alena Schillerowa, dann wollte die tschechische Regierung einfach nicht mehr warten. Wir reagieren mit der Einführung der Digitalsteuer darauf, dass die Verhandlungen innerhalb der OECD über eine gemeinsame Lösung zu langsam vorankommen. Wir hoffen, dass nun der Druck zunimmt, in der OECD zu einem Ergebnis für eine gemeinsame Digitalsteuer zu kommen oder zumindest innerhalb der Europäischen Union. Tschechien will nun zu den Vorreitern gehören. Die Gewinne, die die weltweiten Internetkonzerne im Lande machen, sollen mit 7% besteuert werden. Teile der Opposition sehen den Vorstoß der Regierung skeptisch. Marketa Pekarová-Adamová von der konservativen Top 09 bezweifelt, dass das Geld tatsächlich beim tschechischen Fiskus landet. Wenn jeder Staat seine eigene Digitalsteuer mit unterschiedlichen Sätzen einführt und es keine gemeinsame Vereinbarung mit den Internetkonzernen gibt, stellt sich die Frage, ob sie diese Steuer nicht werden vermeiden können. Der Gesetzentwurf, den das Kabinett beschlossen hat, gilt für Konzerne, die weltweit mindestens 750 Millionen und in Tschechien mehr als 3,9 Millionen Euro Umsatz machen. Im Blick hat die Regierung dabei die Werbeeinnahmen von Firmen wie Google, Amazon, Facebook und Apple. Aber der Teufel liegt wie immer im Detail. Martin Kopetzky von der tschechischen Steuerberaterkammer fragt sich, ob sich das neue Gesetz mit den internationalen Doppelbesteuerungsabkommen verträgt. Die Firmen zahlen eine klassische Steuer in dem Land, in dem sie ihren juristischen Sitz haben. Und dann sollen sie eine zweite Steuer bei uns bezahlen, wobei sie keine Möglichkeit haben, Betriebskosten vom Gewinn abzuziehen. Die 7% könnten zur Folge haben, dass die Internetdienste für tschechische Benutzer entsprechend teurer werden. Womit die Digitalsteuer zu einer Art Verbrauchsteuer würde. Der Ökonom Lukáš Kovanda sieht noch ein ganz anderes Risiko, falls die USA nicht angemessen einbezogen werden. Washington könne die tschechische Digitalsteuer als Diskriminierung amerikanischer Unternehmen einstufen. Präsident Trump könnte die tschechischen Exporte in die USA mit Zöllen belasten. Das könnte Einbrüche bei Absatz und Gewinnen zur Folge haben. Deshalb kann die einheimische Wirtschaft mit der Digitalsteuer mehr verlieren als gewinnen. Umgerechnet 193 Millionen Euro pro Jahr erhofft sich der tschechische Fiskus von der neuen Digitalsteuer. Zunächst soll sie nur bis 2024 erhoben werden, denn bis dahin, so die Hoffnung, könnte es eine internationale Regelung geben.
Aus Prag berichtete Peter Lange. Und wir schauen auf einen Online-Riesen aus China, auf Alibaba, der bereits an der Börse ist in New York und jetzt auch in Hongkong den Sprung aufs Parkett wagen will. Frage an Claudia Werle im Frankfurter Börsenstudio. Ja, und dieser Börsengang, der wird nun konkret, oder?
Ja, das ist richtig. Zunächst fragt man sich aber, warum überhaupt ein Börsengang in Hongkong? Alibaba ist seit 2014 an der New Yorker Börse gelistet, ist dort so groß wie kein anderes asiatisches Unternehmen. Und wenn man sich mal das Umfeld anschaut, die Proteste in Hongkong halten an. Wirtschaftlich gesehen läuft es längst nicht mehr so gut wie zu Beginn des Jahres. Die Handelsstreitigkeiten sind noch längst nicht vom Tisch. Der Börsengang war bereits im Sommer geplant. Dann hat man aber einen Rückzieher gemacht, gerade weil die äußeren Rahmenbedingungen nicht so gut sind. Und jetzt haben sie sich nochmal verschlechtert. Gut, Alibaba sagt, ja, wir wollen den Schritt wagen. Ich denke mal, das hat strategische Gründe. Die Alibaba will unabhängiger von den Amerikanern werden, will verhindern, dass es zu Restriktionen kommen könnte, wie wir das zum Beispiel an Huawei gesehen haben. Gut, der Börsengang selbst, der wird wohl kleiner als ursprünglich gedacht. Ursprünglich ist man mal davon ausgegangen, 15 Milliarden US-Dollar Erlös zu bekommen. Und es werden wahrscheinlich nur 11 Milliarden US-Dollar werden.
Dann schauen wir mal auf den deutschen Aktienmarkt heute und die Lufthansa. Das Schlichtungsverfahren mit UFO ist geplatzt. Wie reagieren denn die Börsianer darauf?
Ja, die Aktien fast 3% im Minus. Sie gehören zu den großen Verlierern im DAX. Ungemach kommt ja auch von ganz anderer Seite. Die Lufthansa will sich neu ausrichten, stellt Bereiche auf den Prüfstand, will sich von der Catering-Tochter LSG trennen und nun warnt die Gewerkschaft Verdi, ein neuer Eigentümer müsse erst die Arbeits- und Einkommensbedingungen der LSG-Arbeitnehmer tarifvertraglich schützen. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Und auch Wirecard sorgt heute mal wieder für Schlagzeilen, denn die Wirtschaftsprüfer haben für die Wirecard-Tochter in Singapur nicht ihr Okay gegeben. Wie reagiert die Aktie darauf?
Ja, das Minus ist noch größer als bei Lufthansa-Papieren. Wirecard hat die Vorwürfe relativiert. Die Tochter in Singapur sei nur eine kleine Einheit. Der Fall sei für den Konzernabschluss auch nicht von Bedeutung. Hier an der Börse wird das aber ein bisschen anders gesehen. Es schürt einfach Zweifel hinsichtlich der Transparenz und der Ehrlichkeit bei dem Unternehmen.
Wie hält sich denn der DAX insgesamt heute?
Im Minus 0,5% tiefer, jetzt bei 13.171 Punkten. Ich denke mal, da spielen die Handelsstreitigkeiten mit eine Rolle. Kurz noch zum Euro. Der wird mit einem Dollar 10,66 gehandelt. Die Umlaufrendite ist auf minus 0,38% gesunken. Und die Feinunze Gold 1.468,56 Dollar.
Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.